Liebe Mitchristen, liebe Zuhörer, wir haben das gehört von der Einsetzung des eidgenössischen Dankbuß- und Bettags. Wer das ganze Manuskript will, kann das bei mir anfordern. Ja, und ich träume auch von einem Brief des Bundesrates an alle Haushalte der Schweiz zum diesjährigen eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, dem Bundesrat ist es ein Anliegen, allen Bewohnern und Bewohnerinnen mitzuteilen, was unter anderem in unserer letzten Klausurtage verhandelt worden ist und wir beschlossen haben. Wir fordern alle Bewohner auf, am eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag mit uns zusammen vor Gott zu treten, ihm zu danken für unser irdisches Vaterland, für seine Schönheit, für allen Wohlstand, für alle Bewahrung in Kriegen und Katastrophen und den Frieden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wir wollen Gott zusammen danken für seinen Segen. Uns ist aber auch bewusst geworden, dass wir alle, Regierung und Einwohner, durch unser Verhalten, durch einige erlassene Verordnungen, uns von den Maßstäben Gottes, seinen Geboten entfernt, seine Gesetze mannigfach übertreten haben. Darüber wollen wir Buße tun und ihn um Verzeihung bitten für alle Kinder, die nicht leben durften, für alle alten Menschen, die wir als lästig ansehen, statt als Aufgabe, für die systematische Zerstörung von Ehen und Familien. Wir wollen Buße tun für Gesetze, die manchmal Diebstahl und Betrug stärker bestrafen als Verbrechen gegen Leib und Leben. Wir wollen Buße darüber tun, dass das eigene Wohl immer höher geachtet wird als das Gemeinwohl. Wir fordern alle Bürger und Mitbürger auf, mit uns Gott zu bitten, dass es uns gelingt, zurückzukehren zu den christlichen Wurzeln und Werten, die unser Land geprägt haben, zurückzukehren zu gottgewollten Gesetzen und Verordnungen, damit sein Segen über unserem Land bleibt. Bern im September 23, der Bundespräsident Alain Berset. Ja, das wäre eine Bombe. Auch bitter nötig. Aber leider ist das reines Wunschdenken. Die Feier zu 175 Jahren Bundesverfassung haben ja das ganz deutlich gezeigt. Die ja verfasst worden ist im Namen Gottes, des Allmächtigen. Und der Berg der Altlasten und Neulasten durch die Entfremdung von Gott in der Schweiz, auch in unserer Stadt, die werden immer größer, immer stärker. Und die Bekämpfung des Christentums werden immer heftiger. Ich denke gestern an den Marsch fürs Leben. Das Manifest, das Stefan vorgelesen hat, hingegen spricht für sich. Mutige und demütige Männer, mutige und demütige Obrigkeit. Männer, die zuerst von Christus ergriffen wurden und dann begriffen haben. Ich führe das später noch etwas aus. Da wurde gegen den Zeitgeist aufgestanden und sie haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Ein großer Zwischenruf Gottes, schon bald 200 Jahre her. Ein Zwischenruf in den fließenden Alltag. Ein Zwischenruf, um uns aufzurütteln aus der Lethargie, um uns zu konfrontieren mit den Maßstäben Gottes. Wie gut wäre das auch heute. Aber zumindest etwas hat dieses Manifest bewirkt. Wir feiern noch heute eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag. Ein Tag eigentlich des Innehaltens, des Überlegens, des Sich-Besinnens, aber leider geht er immer mehr in Vergessenheit. Nun gehen wir zeitlich noch ein paar Jahrhunderte zurück. Die Bibel ist voller Zwischenrufe. Zwischenrufe Gottes. Wie oft sind Propheten im Alten Testament aufgestanden und versuchten, das Volk im Namen Gottes, im Auftrag Gottes zurückzurufen, weg von ihren bösen, sündigen Wegen. Und mit Ausnahmen hat keine Methode etwas gefruchtet. Im gleichen Stil geht es im Neuen Testament weiter. Warum? Weil der Mensch sich nicht ändert. Weil das menschliche Herz sich nicht ändert. Es ist und bleibt böse, weil es fern ist von Gott. Die Zeiten waren schon so und bleiben immer so. Denn die Menschheit will je länger, je weniger mit Gott leben. Man kann gut ohne Gott leben. Das erlebte auch Paulus in der Stadt Korinth, die er auf seiner zweiten Missionsreise besucht hat. Korinth, da hat er 18 Monate gewirkt und Korinth liegt in Südgriechenland, ungefähr 75 Kilometer westlich von Athen. Strategisch an wichtigen Handelsstraßen der Römer zur Zeit des Paulus. Es war ein wichtiges Zentrum des internationalen Handels und ein immenser Verkehr wälzte sich durch die Stadt. Weil die Religion der Menschen so entartet war, wurde es auch ein Zentrum der gröbsten Sündhaftigkeit, sodass der Name Korinth für alles Unreine und Sittenlose sprichwörtlich wurde. Der Ruf der Stadt war so schlecht, dass es sogar ein Verb gab, das vom Namen der Stadt abgeleitet ist, nämlich Korinthiazomai, Korinthern, welches so viel wie ein Lotterleben führen, Ausschweifung, Prostitution bedeutete. Und dazu kamen noch verschiedene okkulte Praktiken in dieser Stadt, denn das Orakel von Delphi war ja nicht sehr weit weg. Und da hinein, in eine solche Stadt, sollte Paulus Gottes Maßstäbe predigen, dazwischen rufen, aufrütteln. Heute wird dieser Ausdruck Korinthiazomai nicht mehr gebraucht, bei uns nicht. Liebes sagt der Stadtrat, wir sind eine weltoffene Stadt und sind stolz darauf. Aber ehrlicher wäre doch, wir sind eine von Gott abgewandte Stadt und schämen uns. Und jetzt ist es interessant, wie Paulus sich verhalten hat. Er, der an jedem Ort, wo er hingekommen ist, zum Zwischenrufer, zum Mahner, zum Zeugen von Jesus Christus wurde. Und er schreibt im Rückblick auf diese Zeit in Korinth, so bin ich auch, meine Brüder, als ich zu euch kam, ich lese nach der Schlachtübersetzung, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Heute werden öffentliche Auftritte von bekannten Menschen immer kritisch betrachtet, analysiert, durchleuchtet. Und anschließend geben sehr oft Medienprofis ihr Urteil ab. Wie ist das zu werten? Wie ist das rübergekommen und so weiter? Und ich denke, heute würde der Auftritt von Paulus genauso beurteilt, wie es wahrscheinlich einige Einwohner in Korinth auch getan haben, Juden wie Griechen. Auftrittskompetenz, ungenügend. Keine scharfsinnigen Argumente, ungenügende Rhetorik, keine pointierten Sätze, zögerlich, schwach, ängstlich, unsicher. Er sagte das selber, Vers 3. Keine klugen Worte, keine Überzeugungskunst. Alles Attribute, die jeden Redeauftritt scheitern lassen. Sogar ihm wohlgesinnte Korinther haben ihm das mitgeteilt. Er sagt, ich weiß ja, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll. Aber wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Nein, Paulus hätte kein Lob, keinen Rednerpreis, keine Auszeichnung bekommen und schon gar nicht eine weitere Einladung. Auftrittskompetenz ungenügend. Das Zweite, seine Argumentation, naiv und erschreckend einseitig. Der hat ja keine Ahnung von den Problemen dieser Stadt. Der soll sich doch zuerst informieren, bevor er etwas sagt. Der geht gar nicht auf die Geisterströmungen ein. Er bietet keine Lösungen an für die anstehenden Probleme. Und die Juden doppeln nach, nimmt keine Rücksicht aufs Gesetz, auf die Tora, die uns schon seit Jahrhunderten wichtig ist, Richtschnur ist in unserem Leben. Und die Griechen sagen, nimmt keine Rücksicht auf unsere Kultur, die ja so reich an Göttern ist und an Geschichten. Stattdessen redet er immer nur von einem Jesus. Und er sei gekreuzigt worden. Wieder so ein neuer Sektenguru, der Anhänger gewinnen will. Mit einem solchen Programm. Nur ein Thema, das er immer und immer wiederholt. Dabei hat er doch Theologie studiert. Da lernt man doch alles zu hinterfragen. Der müsste doch alles wissen. Nein, der wird schnell wieder abziehen. Wenn der nicht seinen Horizont sofort erweitert, wird er ein kurzes Gastspiel haben, ein kurzes Strohfeuer aufglühen, schnell erloschen. Ist Paulus dafür nach Korinth gekommen? Es gibt eben noch eine andere Auftrittskompetenz, von Jesus ergriffen. Glücklicherweise ist das Wirken von Paulus nicht von menschlichen Meinungen abhängig. Er selbst musste zuerst von Jesus Christus ergriffen werden. Und das geschah auf dem Weg nach Damaskus. Und nach dem Ergriffenwerden hat er begriffen. Der auferstandene Herr, Jesus Christus, ist an ihm, darf ich das so sagen, handgreiflich geworden und hat ihn vom hohen Ross heruntergeholt, buchstäblich. Wir lesen, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und da geschieht eine radikale Umkehr. Mit Gott hatte Paulus nie Schwierigkeiten. Mit den Geboten, mit dem Gesetz auch nicht. Er kämpfte ja für die Reinheit des Gesetzes, wollte alles ganz peinlich genau erfüllen. Und darum hat er jeden verfolgt, der anders gedacht hat. Die Jesus-Leute, die Leute vom neuen Weg, wollte er ausrotten. Er sah sie als Gefahr für den jüdischen Glauben. Er war nicht ergriffen von Jesus und darum hat er nicht begriffen. Paulus selber schreibt über eine solche Beurteilung im gleichen Kapitel ein paar Verse weiter. Ergriffen. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Vergebung, Frieden, ewiges Leben. Ergriffen von Gott, ergriffen von Jesus Christus. Das hat Paulus erlebt. Und dann schreibt er weiter und dann habe ich begriffen. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern die der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Der natürliche Mensch, und es ist interessant, dass die französische Übersetzung sagt, eine französische Übersetzung, l'homme animal, aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Mit anderen Worten, Paulus lässt sich überhaupt nicht von der Meinung der Korinther beeinflussen. Er nimmt schon gar keine Rücksicht auf ihre Befindlichkeit. Denn Paulus weiß sich von Gott beauftragt. Er hat begriffen. Er hat schon genug erlebt. Und deshalb redet er immer nur von Jesus. Und sein Auftreten wird vom Heiligen Geist geleitet. Er gibt das weiter, wozu ihn der Heilige Geist beauftragt. Dessen Aufgabe es ist, ja, Jesus, den Sohn Gottes, groß zu machen, herrlich zu zeigen, bis heute. Darum wird seine Rede über Jesus von Gott gesegnet, und er hat dadurch auch ein großes Herz voll Liebe zu den Einwohnern in Korinth. Die Predigt von Paulus zielte nicht auf Änderung der Umstände, sondern sie zielte aufs Herz der Zuhörer. Darum hatte er die beste Auftrittskompetenz, die es gibt, von Gott gebraucht und beauftragt. Was heißt das, ergriffen und begriffen? Gilt das auch für dich und mich heute? Ja, Jesus hat mich ergriffen vor vielen Jahren. Aber ich habe lange gebraucht, um zu begreifen. Ich muss das zuerst zu mir selber als Christ sagen und sage es euch auch. Da, wo ich jetzt wohne, da hat Gott mich hingeschickt, weil er es so wollte. Sonst wäre ich nicht dort. Und im Beruf, in dem du arbeitest, hat doch Gott dich gestellt. Vielleicht hast du eine Familie, vielleicht auch nicht. Gott weiß es. Und er braucht dich in dieser Aufgabe, so verschieden sie sind. Du gehst in die Schule, du bist in der Lehre, du studierst, weil Gott es so will. Er hat dich ergriffen an dem Tage, wo du ihm dein Leben übergeben hast. Aber hast du auch begriffen? Sag nicht, wer bin ich schon? Was weiß ich schon? Sondern fang an, anders zu denken. Was kann Jesus durch mich wirken? Nicht ich muss es vollbringen, sondern ich muss mich Jesus Christus zur Verfügung stellen. Und dann wirkt er durch mich. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Ich gebe alles, was ich kann und bin, gebe ich hin, damit Jesus Christus durch mich wirken kann. Und weiter sagt er, ich habe sogar schon die Werke vorbereitet, die du tun sollst. Nicht du musst die Werke suchen, sondern ich will durch dich wirken. Aber dazu braucht es zuerst ein Herz, das bei Jesus Christus ist. Ergriffen und begreifen heißt Jesus in mir und Jesus durch mich. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, um das zu veranschaulichen. In meiner Jugend erinnere ich mich an einen älteren Bruder, dem es schwer fiel zu predigen. Ich glaube auch, er litt ein Stück weit unter diesem Dienst. Vor allem auch unter den gestiegenen Anforderungen der Zuhörer. Er hat mir leid getan. Manchmal brauchte er verschiedene Texte, um die Zeit auszufüllen. An einem Sonntag hat mein Vater einen Mitarbeiter in den Gottesdienst mitgenommen, ohne zu wissen, wer predigt. Dieser Bruder war dran. In der folgenden Woche meinte dieser Mitarbeiter, ein gläubiger Mann, sinngemäß zu meinem Vater: Weißt du, unser Prediger bei den Baptisten da drüben, der hätte viel mehr aus diesem Text herausgeholt. Ein Feuerwerk an Gedanken, ein Feuerwerk an Formulierungen. Aber ich sage dir eines, der Mann, der da vorne stand, der war echt. Das hat mich so gefreut. Das schönste Zeugnis für einen, der predigt, der war echt. Das ist die Auftrittskompetenz von Paulus. Schwach, ängstlich, unsicher, keine geschliffene Rhetorik, aber von Gott gebraucht, um Jesus Christus, seinen Sohn, groß zu machen. Das bringt mich zum vierten Punkt. Wir haben gehört, Paulus' Auftritt war naiv, einseitig. Ist es wirklich so? Menschlich gesehen, vielleicht ja. Aber von Gott her gesehen, nein. Ich versuche das zu begründen. Vers 2 haben wir gelesen. Ich habe mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Den Gekreuzigten. Oder in einer anderen Übersetzung. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Im Christentum gibt es kein wichtigeres Thema als Jesus Christus. Paulus redet nur von ihm. Er kannte das Gesetz, die Tora, das Alte Testament. Er wusste, was die Juden glaubten, als er zu ihnen in die Synagoge ging. Er hat von seinem Studium her auch sich mit der griechischen und römischen Götterwelt befasst. Er wusste um den Aphrodite-Tempel, ums Orakel von Delphi. Heute ist das ja ein UNESCO-Weltkulturerbe. Er kannte sich aus in der römischen und in der griechischen Kultur. Und er hatte zudem noch eine Ahnung vom Handwerk, vom harten Arbeiten mit seinen Händen. Denn schließlich hat er sich seinen Lebensunterhalt selber verdient. Und trotz all dieses Wissens und trotz all dieses Könnens spricht er nur von Jesus. Von Jesus als dem Gekreuzigten. Ein alter Prediger hat dazu gesagt, Paulus predigt die Person und das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Paulus predigte Christus in allen seinen Eigenschaften, aber er betonte eine ganz besonders Jesus als Gekreuzigten. Bei ihm war keine Zweideutigkeit zu finden, wenn er von Jesus von Nazareth sprach. Er stellte ihn als wirklichen Menschen dar, als Gottes Sohn, als den, der gelebt, gekreuzigt, gestorben und begraben wurde. Auch als den, der wieder auferstanden ist von den Toten, der ihm, der seinen Jüngern begegnet ist, leibhaftig. Und niemand konnte daran zweifeln, wenn er Paulus hörte. Er glaubte an die Gottheit und Menschheit unseres Herrn Jesus Christus. Heute wird ja das zunehmend in Frage gestellt. Und er verehrte ihn als den auferstandenen Herrn. Aber er sprach ebenso klar über das Werk der Erlösung, legte Nachdruck darauf, dass Jesus Christus für unsere Schuld und Sünden gestorben ist. Seitdem er auf dem Weg nach Damaskus Jesus Christus begegnet ist, ist er erfüllt von ihm. Die Griechen sagten, ach du mit deinem Gott, einem Gott, der starb, schwatz doch nicht länger über die Auferstehung. Wir werden niemals eine solche Torheit glauben. Paulus hat das in Athen erlebt. Er wurde auf dem Areopag verspottet. Aber interessant ist dort, dass er nie von Jesus Christus gesprochen hat, nur von Gott. Und ehrlich gesagt, ist es euch auch schon aufgefallen, dass es viel leichter ist, mit jemandem über Gott zu sprechen, als über Jesus. Denn unter dem Begriff Gott kann sich jeder etwas vorstellen. Aber Jesus, da wird es konkret. Und doch nur Jesus erlöst, vergibt Schuld und Sünde. Die Juden meinten, als sie ihn hörten, entsetzlich: Wie kannst du einen Mann rühmen, Jesus, der den Tod eines Übeltäters stirbt und deshalb verflucht ist, weil er am Holz hängt? So geht eine alttestamentliche Aussage. Paulus argumentiert nicht. Versucht schon gar nicht, möglichst erträglich einzusteigen. Nein, er stellt ihn dar als Erlöser durch seinen Tod am Kreuz. Er ändert nichts an seiner Predigt, sondern er sagt, ich weiß nichts anderes als Jesus, den Gekreuzigten. Leidenschaftlich, einseitig. Warum? Natürlich weiß Paulus um die Nöte dieser Stadt. Natürlich weiß Paulus um die Macht der Sünde, wie sie die Menschen in den Klauen hält. Natürlich weiß Paulus um all die fehlgeschlagenen Versuche, sich zu bessern. Er weiß das aus eigener Erfahrung. Aber er weiß auch, dass er keine Lösungsvorschläge unterbreiten muss, damit es der Stadt Korinth besser geht. Denn das fruchtet sowieso nichts. Auch wenn die Gesetze laufend der öffentlichen Meinung angepasst werden, sündiges Tun quasi legitimiert wird, hilft das dem Menschen nicht weiter. Er wird nicht glücklich dabei. Das Herz, das Innere des Menschen, muss grundsätzlich erneuert werden. Und das kann nur Jesus Christus, der Gekreuzigte. Darum predigt Paulus ihn, Jesus, als den Gekreuzigten, weil er weiß, dass er vergibt, wenn der Mensch ehrlich bereut. Er weiß, dass Jesus Christus die Schuld nicht anrechnet und so den Menschen mit Gott versöhnt. Und er wusste, nur von Jesus veränderte Menschen verändern auch ihr Umfeld. Darum redet er von Jesus, nur von Jesus, dem Gekreuzigten. Darum will er nichts anderes wissen, leidenschaftlich, einseitig. Ich fasse zusammen, das wünsche ich dir und mir, dass diese leidenschaftliche Einseitigkeit unser Zeugnis von Jesus, die Verkündigung in unserer Gemeinde, deinen und meinen Alltag prägt. Wischiwaschi gibt's genug. Lasst uns eindeutig sein und einseitig. Das Evangelium von Jesus Christus ist einfach, klar und hat auf einer Seite Platz, eben einseitig, von Jesus ergriffen, den Auftrag von Jesus begriffen und leidenschaftlich einseitig dabei. Das wünsche ich für dich und für mich. Amen. Da werden wir noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast. Als definitive Lösung für die Schuldfrage der Menschheit. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Und der Wille vom Vater bis ans Ende ausgeführt hast. Wir danken dafür. Und wir danken dafür, dass das Wort vom Kreuz, von deinem stellvertretenden Tod, auch zu uns gekommen ist, in unsere Herzen. Und dass wir Vergebung erfahren haben, im Bekenntnis. Und wir danken dir, dass wir dir dürfen dienen, du, der jetzt zur Rechten vom Vater sitzt. Ja, Herr Jesus, füll du uns immer mehr aus. Wir wollen uns einfach Tag für Tag in deine Hände fallen und die sagen, wir können es nicht, wirk du durch uns. Gib du uns Geistesgegenwart, wenn wir reden sollen und wenn wir schweigen sollen. Und dort, wo es daneben gegangen ist, wo wir nichts gesagt haben, wo wir hätten sollen, wo wir aggressiv vielleicht geantwortet haben, da tut es uns leid, da tut es mir leid. Herr Jesus, danke. Dir haben wir das Leben zu verdanken, weil du für uns ans Kreuz gegangen bist. Etwas Unsinniges für die Welt, aber absolut grossartig im Plan von Gott. Und dafür sagen wir dir ganz herzlichen Dank. Amen.